FM auf 102,6.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm. Die Sendung Eine Stunde mit, die hört ihr alle vier Wochen hier bei uns donnerstags um 17 Uhr. Und natürlich habe ich wie immer einen Gast von der Universität Ulm. Und ich begrüße heute sehr herzlich die Frau Professor Simone Sommer. Sie sind die Direktorin des Institutes für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik hier in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sommer.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Freut mich, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch mal zunächst am Anfang mit Ihrem akademischen Werdegang vor, was Sie denn alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf nach Ulm erhalten haben.
Ja, sehr gerne. Also ich habe in Heidelberg und in Tübingen Biologie studiert und dann über Riesenspringratten in Madagaskar promoviert. Dazu habe ich sehr viel Feldarbeit in Madagaskar gemacht und das habe ich in Tübingen am Institut für Verhaltensphysiologie und auch am Max-Planck-Institut für Immungenetik durchgeführt. Danach war ich in den USA und habe dann aber sehr schnell noch innerhalb weniger Monate eine Anstellung in Hamburg bekommen, im Institut für Tierökologie und war dort Assistenzprofessorin, bevor ich dann habilitiert habe und anschließend ans Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gegangen bin und gleichzeitig eine außerplanmäßige Professur in Potsdam hatte. Und dort habe ich dann die Evolutionsgenetik geleitet und habe dann 2013 einen Ruf nach Potsdam gehabt als ordentliche Professorin für Molekularökologie, Evolutionsökologie und habe mich aber entschieden, den Ruf in Ulm anzunehmen und bin dort seit 2014 und leite das Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik.
Also noch nicht ganz so lange hier. Jetzt erklären Sie uns doch bitte mal bei den ganzen Fachbegriffen in dürren Worten, wenn möglich, was die Evolutionsökologie und was die Naturschutzgenomik denn überhaupt ist.
Ja, sehr gerne. Das ist eine Kombination von vielen spannenden Arbeitsbereichen. Die Ökologie erforscht ja die Interaktion von Leben in einem Ökosystem und uns interessieren nicht nur die gegenwärtigen Interaktionen, sondern uns interessiert auch, was diese äußeren biotischen und abiotischen Zwänge sind, die dazu führen, dass Tiere das machen, was sie tun. Das ist also der evolutionäre Hintergedanke, deshalb Evolutionsökologie. Und Naturschutzgenomik leitet sich davon ab, dass wir mit den neuen Hochdurchsatz-Sequenziertechnologien arbeiten. Wir schauen uns also nicht nur kleine Bereiche in dem Genom von Wildtieren an, sondern können durch moderne Verfahren viele, wir nennen das Marker, wichtige genomische Bereiche gleichzeitig anschauen, vor allem auch bei vielen, vielen Individuen einer Population. Und das ermöglicht uns auch viele komplexere Fragestellungen heutzutage zu erforschen, die beispielsweise während meiner Doktorarbeit noch überhaupt nicht technisch möglich waren. Und daher kommt das Wort Genomik, neues Wort für Genetik. Und da wir im Naturschutz arbeiten, Naturschutzgenomik.
Sehr schön. Jetzt ist es natürlich so ein Thema, das gerade seit Covid ausgebrochen ist, denke ich mal, in aller Munde ist. Da sind Sie wahrscheinlich auch sehr, sehr beschäftigt. Denn diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Tieren, Sie haben es gesagt, die erforschen Sie schon immer und die daraus resultierenden Krankheitserregern. Jetzt ist es aber gerade ganz, ganz aktuell. Warum diese Forschung denn so zentral ist, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr zu fragen. Aber können Sie mal ein bisschen erklären, warum die denn so wichtig ist, warum die denn so entscheidend ist, warum das ein eigenes Wissensgebiet braucht dazu?
Was wir untersuchen seit vielen, vielen Jahren ist, wie Umweltveränderungen, da gehören Umweltzerstörungen, Waldfragmentierungen, aber auch Einsatz von Pestiziden, Insektiziden in einer immer intensiveren Landwirtschaft, welche Auswirkungen das auf ein ganzes Ökosystem hat, auf das Gefüge von Arten und ihre jeweiligen Häufigkeiten. Und daran gekoppelt wählen wir Fokusarten aus, also gezielte Arten, deren wir gesamtes gesundheitliches Spektrum screenen und damit sehen können, welche Auswirkungen Umweltveränderungen auf die Gesundheit von Wildtieren haben. Und daran gekoppelt sehen wir auch, dass Infektionskrankheiten und vor allem zoonotische Infektionskrankheiten durch diese menschgemachten Veränderungen deutlich zunehmen. Und ja, angesichts der Pandemie, die uns jetzt seit anderthalb Jahren massiv beschäftigt, hat das jetzt nochmal eine neue, ja, viel neuere, größere Bedeutung bekommen. Oder wir haben mehr Aufmerksamkeit für unsere Forschung bekommen, die wir seit vielen Jahren in dem Bereich durchführen und wo wir schon seit vielen Jahren sagen, Umweltzerstörung, der Mensch treibt über Störung von Wildtiergesundheit auch das Risiko von Zoonosen.
Also hat Sie Covid nicht überrascht?
Nein, also sagen wir, das muss man natürlich differenziert sehen. Ich glaube, Covid, so wie es ist, das hat uns alle überrascht, weil natürlich haben wir es vorhergesagt, dass es irgendwann zu so einer Zoonose kommen kann. Da gibt es ja auch die Untersuchungen und die Verlautbarung von der WHO zur sogenannten Disease X. Und das haben viele Ökologen, aber auch Mediziner, Wissenschaftler vorhergesagt, dass es irgendwann zu sowas kommen könnte. Und trotzdem, wenn dann der Tag X ist und dann plötzlich sowas auftaucht und vor allem, wie schnell das um die Welt geht und jetzt noch, welche Auswirkungen das jetzt hat, auch auf unsere Weltwirtschaft. Wenn man jetzt sieht, man kriegt keine Halbleiter oder wir im Labor kriegen Zubehör nicht für Sequenzieren, weil diese ganzen Sachen, wo jetzt woanders benötigt werden. Ich glaube, diese Auswirkung hat man sich trotz allem, muss man sagen, hat es mich doch überrascht. Obwohl wir es gesagt haben, dass es theoretisch sowas kommen kann, was trotzdem ja, überwältigend, wie schnell das jetzt geht.
Klären wir noch ganz kurz den Begriff Zoonose. Ist es einfach diese Wechselwirkung Tier-Mensch?
Genau, eine Zoonose ist so definiert als eine Infektionskrankheit, die von Tier auf Mensch und von Mensch auf Tier übertragen werden kann. Also großteils der Infektionen, die der Mensch zum Beispiel hat, je nach Literatur 60-70%, sind zoonotischen Ursprungs. Und dabei tendiere ich eher zu diesen 70%.
Aber ist es nicht was ganz Natürliches, weil der Mensch hat ja schon immer im Ökosystem gelebt. Also das heißt, dieser Austausch war ja schon immer da. Es ist ja erstmal nichts Negatives, oder?
Ja, das ist auch was ich immer ganz arg betone. Also alles, was wir jetzt so als Erreger bezeichnen, also jegliche Form von Mikroorganismen, dazu gehören ja Viren, Bakterien natürlich, aber auch bestimmte Einzeller, denken Sie an Malaria oder auch Mehrzeller, bestimmte Wurminfektionen. All das war schon auf der Erde lang, bevor höhere Wirbeltiere evolviert sind, also entstanden sind. Das heißt, die sind ganz natürliche Bestandteile unseres Ökosystems und auch sehr wichtige Bestandteile von Ökosystemen. Und normalerweise sind Tiere, und auch wenn wir damit langfristig konfrontiert sind, an solche Krankheitserreger angepasst, weil unser Immunsystem angepasst ist und deshalb eine entsprechende Immunabwehr in Kraft setzen kann, in Gang setzen kann. Aber wenn es nun dazu kommt, dass Erreger auf Arten stoßen, die sie nicht kennen, also wo das Immunsystem nicht darauf vorbereitet ist, dann kann es zu solchen neuen Infektionskrankheiten kommen.
Das bedeutet, der Körper kennt jetzt schon Masern und Polio und die ganzen anderen Sachen, die bekannt sind, hat aber jetzt mit Covid nicht so viel zu tun gehabt bislang, weil es irgendwie im Regenwald versteckt war oder wie auch immer und ist jetzt ein ganz neuer Erreger und dann muss der Körper erstmal lernen, damit umzugehen.
Man muss ganz allgemein sagen, Coronaviren gibt es extrem viele und auch schon lange. Und wir kennen sie von vielen Tierarten. Und auch der Mensch hat 4 Coronaviren, an die wir angepasst sind, wo wir alle Antikörper haben, wo normale Erkältungskrankheiten hervorrufen, wo normalerweise ja nicht weiters tragisch sind. Und da haben wir fast alle Antikörper dagegen. Aber was jetzt hier entstanden ist, ist eine neue Coronavirus-Sequenz, eine neue, wir nennen es Strain, ein neuer Strang. Und an den war der Mensch nicht angepasst. Und deshalb ja, konnte Covid-19 in dem Fall seinen Lauf nehmen.
Und ist es dann so, dass wir einfach dieses Covid-Virus so übernehmen, von welchem Wildtier auch immer, oder entsteht dann im menschlichen Körper was Neues? Also gibt es dann auch ganz neue Evolutionsprozesse durch die Übertragung oder ist es einfach ein Virus, das dann weiterhüpft?
Ja, man muss sich das ja so vorstellen. Viren können ja nicht selber sich vermehren. Die brauchen ja immer Wirtszellen. Und normalerweise ist ein Virus auch eher auf eine oder wenige Wirtsarten beschränkt, wo er also in der Lage ist, in Zellen einzudringen, in bestimmte Zellen und sich dort zu vermehren. Zum Beispiel die Coronaviren, wir untersuchen die seit Langem in Fledermäusen in Ghana und zwar schon vor Covid-19. In vielen Wildtieren lösen sie Darminfektionen hervor. Jetzt beim Menschen Lungeninfektionen bevorzugt. Und es gibt dort wirklich viele Coronaviren, die sind seit langem bekannt und an jeweilige ihre Wirtsorganismus angepasst. Was dann ein Virus macht, der befällt also solche Wirtszellen, muss dort eindringen. Das setzt bestimmte Rezeptoren voraus. Er vermehrt sich dann in der Zelle. Und all das setzt also bestimmte Begebenheiten voraus. Was aber Viren natürlicherweise machen, sie mutieren. Sie mutieren wahnsinnig stark und da sie eine hohe Vermehrungsrate haben, hat man dann auch viele Mutanten. Aber die allermeisten Mutanten sind nicht überlebensfähig. Die gehen dann praktisch gehen zugrunde. Aber manche Mutationen können dann auch sich so verändern, dass sie andere Rezeptoren, an andere Wirtszellen andocken können und eindringen können und dann dort eine Infektion hervorrufen, wo dieser bestimmt das betreffende Immunsystem nicht angepasst ist. Und genau das ist jetzt bei Covid-19 beim Menschen passiert.
Und diese Mutationen, ist es die Überlebensstrategie der Viren, dass sie sich vermehren?
Genau, das ist ganz normal. Also ein Virus, dadurch, dass er sich in der Wirtszelle vermehren muss, wir nennen das Replikation, dabei passieren praktisch Abschreibefehler, wenn die genetische, genomische Information abgeschrieben wird, je nachdem, ob man DNA- oder RNA-Virus hat. Da passieren ganz natürlicherweise sozusagen Abschreibefehler, das sind diese Mutationen, diese Sequenzveränderungen. Und meistens sind die für ein Virus tödlich, weil er dann nicht mehr in eine andere Zelle eindringen kann und sich vermehren kann. Aber manchmal kann auch so eine Mutation dann vorteilhaft sein, weil dann beispielsweise das Andocken an einen Rezeptor, also an eine andere Wirtszelle, vereinfacht wird oder das Eindringen vereinfacht wird. Und genau das ist ja das, was wir jetzt bei diesen ganzen Covid-Mutanten ja in den letzten Monaten ja auch immer wieder gehört haben.
Und das macht es dann auch so schwer zu prognostizieren, weil es eben so viele Mutanten gibt und alle möglichen Möglichkeiten, die man überhaupt gar nicht vorhersehen kann, was er jetzt genau verändert. Man hinkt quasi immer hinterher sozusagen, oder?
Genau. Also vor allem, ich mache jetzt mal einen Sprung, bei Grippeviren ist das auch extrem, das ist auch so der Fall. Und da ist es ja auch so, dass jedes Jahr der Grippeimpfstoff angepasst werden muss an die jeweiligen Veränderungen des Vorjahres, beziehungsweise man versucht zu prognostizieren, welcher Grippe-Virus-Strain, also Widerstrang, dann in der kommenden Saison die Grippewelle verursachen wird. Wenn wir jetzt zu Covid-19 zurückgehen, da ist es auch so, inzwischen weiß man ja, was so diese Rezeptoren sind und welche Mutationen, Sie haben es ja immer gehört, welche B und dann kommt immer eine Zahl, wo diese Mutationen sind. Das heißt, mit immer mehr Wissen weiß man auch, wo diese besonders sensitiven Stellen sind. Und da versucht man jetzt auch Modelle zu entwickeln, um vorherzusagen, wo die Mutationsreise praktisch hingehen könnte. Also die Mutationen treten permanent auf, aber wo diese Selektionsprozesse so angreifen können, dass ein überlebensfähiger, mutierter Virus entstehen könnte. Aber ja, das sind so ein bisschen Prognosespiele, die man da jetzt durchführt. Mhm. Aber ganz genau vorhersagen, das kann keiner, das weiß man auch bei Grippe nie hundertprozentig.
Was genau ändert jetzt der Virus in seinem Bestandteil?
Was er verändert, sind, um in eine Wirtszelle eintreten zu können, um sich dort zu vermehren, muss er erst an der Wirtsoberfläche sich sozusagen festkleben können. Und dazu braucht es bestimmte Rezeptoren, Oberflächenstrukturen. Im Fall von Coronavirus ist dieses ACE-Rezeptor. Das heißt, wenn immer Mutationen in diesem Bereich im Virus geschehen, der für diese Andockstelle kodiert, für dieses Protein, immer dann kann es sein, dass eine Mutation vorteilhaft ist oder nachteilhaft. So funktionieren solche Mutationen.
Und dann kommt er sozusagen besser rein?
Genau, dann ist er schon mal besser in der Zelle drin und dann kann es noch sein, dass es andere Mutationen gibt, sodass er sich besser vermehren kann, schneller vermehren kann.
Gibt es jetzt, wir kommen nochmal auf Ihre Tierforschung zurück, gibt es jetzt sozusagen böse und gute Tierarten im Sinne von Auswirkungen, dass es Tierarten gibt, die Übertragung besonders stattfindet? Oder liegt es einfach nur daran, wie weit der Mensch mit diesen Tierarten in Kontakt kommt? Oder ist immer von den Fledermäusen die Rede? Sind die besonders empfänglich? Haben die besonders viel Viren? Oder warum ist es dann nicht Hund, Katze, Maus, die wir ja viel mehr irgendwie um uns herum haben?
Ja, also Moment, das sind jetzt ganz viele Fragen, wo ich mal auch mehrschichtig beantworten möchte. Also rein generell ist jeder Organismus, jede Tierart hat immer irgendwelche Viren, mit denen sie konfrontiert sind. Also wir Menschen auch. Wir haben immer irgendwelche Bakterien, Vireninfektionen, nur unser Immunsystem damit kann damit umgehen. Und was ich auch nochmal betonen möchte, diese ganzen Mikroorganismen sind natürliche Bestandteile unseres Ökosystems. Jetzt die Frage, warum immer die arme Fledermaus? Auch hier erstmal eine ganz große Lanze für die Fledermaus. Also Fledermäuse sind ganz, ganz wichtige Bestandteile unserer Ökosysteme. Die regulieren den Insektenhaushalt. Dort, wo Störungen auftreten, geht beispielsweise oft auch Malaria oder andere oder Zika-Virus, andere Vireninfektionen hoch, weil man durch Ausrotten der Fledermäuse die Insektenregulation weggenommen hat. Oder sie sind auch ganz, ganz wichtige Bestäuber und verteilen Früchte, weil sie Fruchtfresser sind und dienen deshalb der Regenerierung von Wäldern. Und sie sind natürlich auch bestimmte wichtige Bestandteile der Nahrungskette. Also erstmal, Fledermäuse sind sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch die zweitgrößte artenreichste Gruppe, die wir unter Säugetieren haben. Also die artenreichste Gruppe sind die Nager, die wissen wir auch, übertragen manche Arten auch Infektionen. Und die zweitgrößte Gruppe sind die Fledermäuse. Und jetzt ist es ganz einfach so, wenn Sie eine sehr artenreiche Gruppe haben, dann gibt es innerhalb der Gruppe viele Arten, die jeweils sehr unterschiedliche ökologische Ansprüche haben in unterschiedlichen Lebensräumen vorkommen. Und es gibt darunter auch Arten, die anpassungsfähig sind, die also in der Lage sind, näher mit an den Menschen zu kommen, an seine Nutztiere, an seine Haustiere, einfach weil sie so anpassungsfähig sind und nicht auf ihren ursprünglichen Wildlebensraum, also Wildnislebensraum, sprich Wälder beispielsweise, beschränkt sind und die dann sozusagen auch in der Nähe von Menschen vorkommen. Und dann ist es so, Fledermäuse leben ja auch in großen Gruppen, kommen in großer Dichte vor. Das heißt, auch hier ist eine Übertragung leichter möglich. Und sie haben aber auch eine bestimmte Anpassung ihres Immunsystems, weil sie sehr energieaufwendig leben durch das Fliegen, dass sie selber sehr, sehr widerstandsfähig gegen Infektionen sind und deshalb oft, wir nennen das Pathogenreservoirs sind, also selber Mikroorganismen, Infektionen in sich tragen, für die sie selber resistent sind. Also sie sind dann auch äußerlich gesund und auch, wenn man alle möglichen Marker nimmt, gesund, können aber diese Erreger in sich tragen. Und wenn sie dann in der Nähe von durch menschliche Störungen wieder vorangetrieben, in der Nähe von zu menschlichen Siedlungen kommen, zu Haustieren und Nutztieren, besteht dann natürlich durch diesen künstlichen Kontakt das Risiko der Übertragung von solchen Infektionskrankheiten. Und dann kann es auch sein, dass sie beispielsweise jetzt Covid-19 oder SARS, MERS, andere Coronavireninfektionen von Fledermäusen über einen Zwischenwirt letztendlich auf den Menschen übertragen haben.
Kommen wir nochmal zu Ihrer Forschung. Sie haben ja schon angedeutet, Madagaskar waren Sie oder in den Tropen. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Sie sagen, Sie nehmen jetzt die Beutelratte, die Fledermaus oder jemand, fangen die und machen dann erstmal einen Check-up, was da so alles in den Tieren so drin ist. Oder wie muss ich mir das vorstellen, was Ihre Arbeit konkret ist?
Also ursprünglich von der Ausbildung bin ich Ökologin, Wildtierökologin und habe in Madagaskar angefangen, dann dementsprechend tropenökologisch reine verhaltensökologische Studien durchzuführen. Also ich habe Tiere mit Lebendfallen gefangen, die Tiere individuell markiert, teilweise ein Radiohalsband umgelegt, damit ich die nachts verfolgen kann. Die waren immer nachtaktiv und bin dann jede Nacht fast 30 Kilometer alleine durch den Wald gelaufen. Und habe einfach das, was man als Ökologe standardgemäß am Anfang macht, Grunddaten aufgenommen zum Sozialsystem, zur Reproduktionsrate, zur Territorialität, wie sie mit anderen Arten interagieren, wer sie frisst, wie häufig und all das, solche Grunddaten. Dann habe ich aber gemerkt, dass das allein nicht ausreicht, weil die Bedrohung von außen durch die Zerstörung der Wälder so dramatisch ist, dass ich gedacht habe, es muss einen Schritt weitergehen. Welche Einflüsse hat diese Störung auf das Immunsystem der Wildtiere? Dabei ging es zunächst um große Nager, so groß wie ein großes Kaninchen, später dann um Halbaffen, um Lemuren. Und ich habe mir die Immungenetik angeschaut, also die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, und dann angefangen, ganz viele Infektionen mir anzuschauen. Und das im Laufe dann der Jahre ausgebaut. Also zu einem, wir schauen uns die unterschiedlichsten Arten an, also nicht nur Nager, Lemuren, Fledermäuse, Beuteltiere, Geparde, Schakale hatten wir, ja, Amphibien, Reptilien. Also das ist im Prinzip, das ist egal, welche Art man anschaut, man sieht, wie Umweltveränderungen die Gesundheit von Wildtieren beeinflussen. Und wie messen wir den Gesundheitszustand? Das machen wir zum einen über klassische mikroskopische Auswertungen von Eiern, über Wurminfektionen im Darm, aber jetzt natürlich vermehrt und jetzt ja fast überwiegend durch diese modernen genomischen Methoden. Es gibt bestimmte Marker, mit denen wir die gesamte Bakteriengemeinschaft im Darm anschauen können und dann auch gezielt schauen können, welche Pathogene kommen im Darm in den Bakterien vor. Es gibt genetische Marker, mit denen man verschiedene Vireninfektionen screenen kann. Es gibt Marker auch für andere größere Makroparasiten. Und das ist also das, was wir dann im Labor machen. Wir checken jedes Individuum über Blutanalysen, über Kotanalysen auf Ektoparasiten, auf die verschiedensten Infektionskrankheiten und schauen uns die immungenetische Vielfalt an, um auch seine Widerstandskraft abschätzen zu können.
Würden Sie sagen, dass Sie jetzt das in der Gänze erfasst haben, dass es keine Überraschungen mehr gibt, oder es gibt Sachen, die Sie einfach noch nicht finden können, die noch versteckt bleiben? Oder können Sie in diesen Sachen lesen wie in einem Buch und haben alles sozusagen abgedeckt?
Also wir können viel, viel, viel mehr inzwischen erfassen, was man noch vor 10 Jahren konnte. Also die Entwicklung ist wirklich rasant, was in der Genomik, in den modernen Laboren jetzt heutzutage möglich ist. Aber genau das während meiner Doktorarbeitsphase Ende der 90er bis jetzt, 20 Jahre später, sich die Techniken so revolutionär verändert haben, lassen mich natürlich auch vorsichtig sein, was passiert in der Zukunft. Ich denke, die Technik, die Entwicklung geht weiter und wir werden noch schneller und noch besser screenen können, wie wir es jetzt können.
Was gibt es denn so für berühmte Zoonosen, dass man das mal so ein bisschen einschätzen kann, wenn man zu der Thematik nochmal zurückkommt, die wir alle kennen? Kommt letztendlich alle Krankheiten irgendwie von Tieren übertragen?
Ganz, ganz viele beim Menschen. Also wie gesagt, bestimmt 60, eher 70%. Oh, ich möchte mal wenn wir HIV nehmen in den 80er Jahren, auch eine zoonotische Infektion, die ihren Ursprung wahrscheinlich in Primaten und Fledermäusen hatte, auch mehrfach wahrscheinlich entstanden ist, dann denken Sie an Tollwut, ist ja auch was uns lange Jahre beschäftigt hat, aber auch Pest, Typhus, all das sind Infektionen, die ihren Ursprung in Tieren haben.
Mhm. Frau Sommer, wir haben ja über die Zoonose geredet. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Jetzt beobachten Sie mal Ihre Kollegen. Jetzt ist dieses Coronavirus da, ja? Und jetzt muss man überlegen, wo kam es denn her? Wie gehen da die Wissenschaftler vor? Wie mache ich das? Wie komme ich rückwärts auf das Wirttier?
Ja, indem einfach in vielen, vielen Fledermausarten, die dort für die Wuhan, für den Markt in China relevant waren, einfach nach Viren geschaut wird und dann aber auch in allen möglich potenziellen Zwischenwirten, weil es ist ja höchstwahrscheinlich nicht direkt vom Fledermaus auf den Mensch übertragen worden, sondern so ein Zwischenwirt. Da muss ich aber dazu sagen, da ist man noch nicht zum Ziel gekommen. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wer der Zwischenwirt war. Das wird alles nur spekuliert. Es gibt viele Kandidaten, die heiß sind, aber das weiß man noch nicht. Und es ist auch die Frage, ob man jemals den Patient Zero finden wird, also dort, wo der Ursprung war. Das hat man ja auch bei Ebola lange Zeit gesucht. Da vermutet man den Patient Zero oder von dem letzten Ausbruch 2014 hat man ein Dorf ausgemacht und dort einen alten Baum, wo Fledermäuse drin waren. Und von dort ging die 2014-Epidemie von Ebola aus. Also da hat man es, vermutet man, dass man weiß, wo es her ist. Ganz, ganz genau weiß man es nämlich auch nicht, weil der Baum, in dem die Fledermäuse waren, den die Kinder gejagt und gegessen haben, aus der dem Dorf dann auch die ersten Infektionen kamen, der wurde kurz vor Ankunft der Wissenschaftler von der Bevölkerung abgebrannt. Insofern konnte man aus der Asche die DNA rekonstruieren von der Fledermaus, auch die Art, sodass man eine starke Vermutung hat, aber nicht den letztgültigen Beweis.
Also das sind dann sehr komplexe natürliche Abläufe, wie ist eine Evolution so ähnlich. Das heißt, die genauen Zwischenschritte kann man dann nicht immer nachvollziehen. Ist man sicher, dass es von der Fledermaus kommt oder ist es auch nur eine sehr wahrscheinliche Theorie?
Eine sehr, sehr, sehr wahrscheinliche Theorie. Weil wie gesagt, bevor man nicht die genau weiß, wo es ist, kann man ja nicht den letztgültigen Beweis bringen.
Mhm. Jetzt wird ja immer wieder mal angeführt, nicht von wissenschaftlicher Seite, aber da können wir jetzt mal damit aufräumen, dass dieser Virus ja im Labor gezüchtet worden ist. Ist es wahrscheinlich? Würde sowas überhaupt gehen?
Oh, wahrscheinlich würde es ganz theoretisch gehen, aber von allen Kollegen, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht Virologin, ich arbeite mit vielen Virologen zusammen und seit 2012 auch mit Christian Drosten, wir haben gemeinsam Anträge geschrieben, lang bevor all das entstanden ist. Man kann nie was 100% ausschließen, aber es gilt unter allen Kollegen als sehr unwahrscheinlich.
Aber theoretisch, also weil das Problem ist einfach diese Unberechenbarkeit, wie sich der Virus, die Variante mutiert, dann, wenn er
ja,
drin ist.
Ja, also man hat das versucht nachzurechnen, alles. Also es gilt, ich glaube, da müssten Sie jetzt wirklich einen Virologen interviewen. Das ist ja ein sehr heißes Eisen und im Prinzip sind es alles nur Spekulationen und als Wissenschaftler möchte ich mich da eher auf Fakten verlassen.
Wissenschaftler mögen auch gerne Prognosen machen, ich weiß nicht. Was kommt auf uns zu noch an Zoonosen? Oder ist es sind ja so viele Möglichkeiten offen, dass man da überhaupt, dass sie selbst überrascht werden, jedes Mal neu?
Ja, es gibt unter den vielen Virenarten ein paar Arten, die als heißere Kandidaten einfach aufgrund ihrer Eigenschaften gehandelt werden, wo man sagt, die können mutieren und deshalb kann da der nächste zoonotische Virus hervorkommen. Also einer war wirklich Coronaviren, weil ich meine, wir hatten ja SARS und wir hatten MERS, andere Coronaviren-Infektionen. Die Influenza-Viren, Grippeviren sind auch immer gute Kandidaten, aber da gibt es noch viele andere.
Also kann auf uns noch einiges zukommen.
Ja, ich möchte eher mal dazu, zu den Grundtreibern der Entstehung von Zoonosen vielleicht noch was sagen. Wir hatten ja jetzt eben schon Umweltveränderungen angesprochen. Das ist wirklich einer der drei Haupttreiber, wie Zoonosen entstehen können. Sehr kompliziert über Veränderungen der Artengemeinschaften. 30% der zoonotischen Infektionen sind wirklich unmittelbar durch Umweltveränderungen, durch Abholzung entstanden. Die anderen Haupttreiber sind ja die Tiermärkte, weil da Tierarten in Kontakt kommen, die natürlicherweise niemals zusammentreffen würden und deshalb dieses eingangs ja auch beschriebene Situation zustande kommen kann, dass Viren auf naive Wirtsorganismen kommen, also naiv in der Hinsicht, dass ihr Immunsystem diesen neuen Virus oder anderes, gibt ja noch auch, können ja auch Bakterien, können auch Pilze sein, nicht kennen und daran erkranken können und dann auch wiederum andere Arten anstecken können. Und der dritte große Treiber ist der Tierhandel, was letztendlich das gleiche Prinzip ist, dass durch den Wildtierhandel, und da ist Deutschland wirklich ganz, ganz vorne, ich wusste vor Covid gar nicht, welche Bedeutung Deutschland als weltweite Drehscheibe von Tieren hat. Da kommen auch Arten zusammen, die natürlich normalerweise niemals in der Natur oder sogar auf dem gleichen Erdteil zusammentreffen würden. Das sind so die drei Haupttreiber, wie Zoonosen überhaupt entstehen können.
Also das sind sozusagen dann zwei unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass die Populationen, die sonst separat vor sich hin leben, eigentlich die Viren in sich tragen, aber der Virus kommt gar nicht voran, weil wenn der Berggorilla allein in seinem Berg lebt, dann ist es nicht abgeschottet, aber zumindest ist ein Ökosystem, was in sich funktioniert. Ja, wenn ich da eingreife oder die rausnehme, dann passiert das, dass eben dieser Virus, wie Sie sagen, auf einen naiven Wirt treffen kann. Könnte man ja als Mensch ganz klar dagegen steuern, wenn man wollte.
Ja, das genau. Also dieses Pandemierisiko ist ein menschgemachtes Risiko, einfach weil unsere Bevölkerung auf so viele, fast 7 Milliarden Menschen angestiegen ist und wir in die letzten Wildtierrefugien vordringen und nicht nur wir, sondern halt auch unsere Nutztiere und Haustiere. Und gerade an den Rändern, wir nennen das Edges, an den Rändern von diesen Refugien natürlich auch die Kontaktrate dann gesteigert ist. Dazu muss man aber dazu sagen, durch Das Eindringen des Menschen in den Wildtier, in die Wildtierrefugien werden ja ganz komplexe ökologische Systeme durcheinandergebracht. Und zwar ist es so, dass sich die Artenvielfalt verändert. Die sensitiven Arten, die sind praktisch die ersten Verlierer, sensitiv gegenüber menschlichen Veränderungen. Das sind die, die als erstes in ihrer Populationsgröße, in ihrer Anzahl praktisch einbrechen oder sogar ganz verschwinden. Und dadurch werden, wir nennen das ökologische Nischen, frei, die dann von den anpassungsfähigen Arten, den sogenannten Generalisten, übernommen werden. Und diese Generalisten nehmen dann in Häufigkeit zu und in ihrer Dichte und damit auch die natürlichen Infektionen, die sie in sich tragen, weil sie selber eigentlich daran angepasst sind. Aber jetzt kommen sie in einer extremen Dichte vor und können deshalb auch an Artgenossen diese Infektion leichter weitergeben. Und dann hatten wir ja schon das Spiel von den Mutationen gehört. Je praktisch größer die Dichte ist, desto höher ist auch aus der Sicht, beispielsweise wenn wir jetzt wieder ein Virus nehmen, die Mutationsrate und damit auch die Möglichkeit, dann andere Tiere oder letztendlich auch den Mensch, Haustier, Nutztier zu infizieren. Also alles ein menschgemachtes Problem. Wir untersuchen seit vielen Jahren in großen Landschaften, in den Tropen, also zunächst habe ich viele Jahre in Brasilien gearbeitet, im Moment in Panama haben wir Landschaften, die einmal aus ungestörtem Regenwald bestehen und dann aber auch nur in ihrer Fläche deutlich begrenzt sind, also isoliert, aber keinen Kontakt zu Nutz- und Wildtieren haben. Das sind Inseln im Panama-Kanal. Und dann Waldfragmente in einer Agrarlandschaft, also umgeben von Dörfern und Menschen, die in die Wälder gehen zum Jagen, ihre Hunde mitbringen. Oft sind dann auch Ratten da, also nicht mehr die natürlichen Nagerpopulationen treffen wir vor, veränderte. Und wir schauen uns dann in Extremform sind Plantagen, also Monokulturen praktisch, und wir schauen uns dann an, welche Auswirkungen das auf die Artengemeinschaft haben, auf die Anzahl der jeweiligen Arten. Das schauen wir uns bei Nager, bei Beutler, bei Fledermäusen an und messen dann den Gesundheitszustand. Alle möglichen Vireninfektionen, dann Blutparasiten, Trypanosomen, die bei Menschen beispielsweise in Südamerika Chagas hervorrufen oder in Afrika Trypanosomen, die Schlafkrankheit. Wir schauen uns Wurmbefall an und können dadurch, indem wir dann auch gleichzeitig immungenetische Parameter haben, auseinanderhalten, welchen Einfluss hat der Mensch auf die Störung von Ökosystemen, wie verhalten sich Generalisten, Spezialisten und wie nehmen dann Infektionskrankheiten zu. Da beispielsweise sehen wir, dass eine bestimmte Nagerart deutlich zunimmt bei Störungen. Die kann dann extreme Dichten erreichen und damit auch Hepativiren, die sie tragen. Hepativiren sind Hepatitis C beim Menschen sehr ähnlich. Und wir sehen dann, wie Dichte abhängig, also allein durch die Kaskade, Störung, Verlust der Spezialisten, Zunahme der Generalisten, die Dichte so stark ansteigt und damit auch Hepativiren. Oder durch Störungen, wo generalistische Beutler nur überleben können, dann plötzlich Trypanosomen im Blut stark zunehmen, die wie gesagt bei Menschen Chagas hervorrufen. Oder wir sehen bei Fledermäusen, wie durch Störungen Astroviren zunehmen. Das sind bei Menschen sehr wichtige Durchfallerreger. Oder in Madagaskar haben wir uns Lemuren angeschaut. Die haben dann Adenoviren. Das sind auch starke Durchfallerreger. Und das sind alles menschgemachte Probleme, die diese Zoonosen vorantreiben.
Das bedeutet, die Biodiversität ist nicht nur etwas für ökologische Freaks, die sagen, ja, das ist schön, wenn das alles so divers ist und ich freue mich darüber, weil ich dann in Panama was erforschen kann, sondern das betrifft alle global auf der Welt, überall.
Genau, und das ist jetzt das, wo jetzt, glaube ich, oder hoffentlich den Menschen immer bewusster werden sollte. Biodiversität, Erhalt der Biodiversität ist nicht nur was nice to have, sondern es ist wirklich was essentiell letztendlich für den langfristigen Erhalt der Gesundheit von Mensch, Nutztier und Haustier ist. Deshalb gibt es ja auch diesen sogenannten One Health Approach, eine Gesundheitsansatz, der auch von der WHO, von den Vereinten Nationen, von allen Umweltorganisationen jetzt stark, stark vorangetrieben wird. Auch national gibt es jetzt sehr starke Initiativen für diesen One Health, eine Gesundheitsansatz, dass einem klar wird, wie alles interagiert und dass letztendlich der Mensch nicht isoliert seine Gesundheit bewahren kann, isoliert von Wildtieren und der Natur. Was daran aber auch noch ankoppelt, ist, dass uns klar werden muss, dass Wälder die größten CO2-Speicher sind, die wir haben, und dass deshalb das Naturerhalt auch sehr, sehr eng an den Klimaschutz gekoppelt ist. Das heißt, wir haben natürlich eine starke Krise im Moment, wir haben Pandemien, wir haben Verlust der Biodiversität, wir haben eine Klimakrise. Und das muss uns klar werden, dass das alles miteinander zusammenhängt und interagiert.
Das bedeutet, der Mensch agiert im Moment aber nicht sehr weise, sondern im Moment geht es ja eher, wenn man das so sieht, in die Richtung, ich tue alles dafür, um möglichst viel zu zerstören. Monokulturen, immer weiteres Abholzen der Regenwälder, Vordringen in andere Lebensräume, Tierhandel, Tiermärkte, das sind ja alles Faktoren, die möglichst negativ sind. Haben wir irgendwo auch einen positiven Ansatz oder was muss sich jetzt dringend ändern, Ihrer Meinung nach? Wo kann man da ansetzen?
Ja, also ich glaube, Aufklärung ist nochmal das Allerwichtigste. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn wir billiges Fleisch kaufen, Fleisch, was aus Massentierhaltung in Deutschland kommt oder aus nahen umliegenden Ländern, dann sagen wir vielleicht, was hat das mit Abholzung zu tun? Ich glaube, da muss uns zum Beispiel klar werden, dass diese Tiere mit Soja gefüttert werden und für das Soja wird vorwiegend im Amazonas und im Pantanal, das ist eine Region südlich vom Amazonas in Brasilien, riesige Flächen abgeholzt für Soja, für unser Billigfleisch. Dieses Soja geht also nicht in die unmittelbare Ernährung von Menschen. Das ist der allerkleinste Teil. Die Masse geht wirklich in Tierfutter, auch zum Beispiel für Lachsfarmen, die intensiv bewirtschaftet werden, aber auch Rinderfarmen. Also das heißt, wenn wir billig konsumieren, haben wir damit unmittelbar eine Abholzung zu tun. Jetzt können wir selber sagen, na und, dann fehlt halt der Wald. Man sieht dort beispielsweise diese Kaskade, Wald geht zurück, Ökosysteme sind gestört, Malaria geht hoch, Zika-Virus geht hoch, also Infektionskrankheiten, die wiederum humanrelevant sind. Aber wir brauchen nicht nur auf Soja schauen, wir können auch auf Palmöl schauen. Palmöl wird vor allem in Südostasien angebaut. Da sind es auch riesige Flächen, vor allem in Indonesien, die für Palmöl abgeholzt werden. Und dann können Sie mal versuchen, palmölfrei oder nachhaltige Palmölprodukte zu kaufen. Dann sehen Sie, das ist ganz schön schwierig. Und dann komme ich zum Punkt, was können wir fordern? Wir brauchen einfach ein besseres, ja, berühmte Wort Labeling. Wir brauchen also auf den Produkten, die wir kaufen, Hinweise, ob die entwaldungsfrei hergestellt wurden, ob die nachhaltig produziert worden sind. Und das ist eine der großen Forderungen, die im Moment in der EU diskutiert werden, dass entwaldungsfreie Handelsketten entstehen. Und da können solche reichen Länder wie Deutschland durchaus auch Vorbildfunktion übernehmen.
Kriegen wir den Turning Point noch hin oder gibt es schon irgendwo irreparable Schäden zu beobachten?
Ich glaube, in dem Moment, wo wir sagen, es geht nicht mehr, wir kriegen nichts mehr hin, wir haben verloren, haben wir verloren. Das geht nicht. Ich denke, wir müssen immer davon ausgehen, und da bin ich auch überzeugt, man kann noch was ändern. Bloß halt, ja, bald.
Schwäbisch bald. Gibt es ein Worst-Case-Szenario? Man kriegt das natürlich in den Medien und Filmen, wird es immer so dargestellt, aber gibt es durchaus solche wissenschaftlichen Szenarien, durch die durchrechnen, was dann noch alles kommt, wenn man jetzt so weitermacht?
Ja, natürlich gibt es solche Szenarien. Es sind ja auch in letzter Zeit viele Bücher entstanden. Wenn Sie mal hier in einen einschlägigen großen Buchladen sehen, da gibt es ja auch einen Tisch, wo sehr gute Bücher, die dazu entstanden sind, ausliegen. Aber ja, ich bin eigentlich ein Optimist. Ich bin ja Optimist. Also ich bin jemand, der dafür kämpft, dass man was verändern kann, dass man aufklären kann. Deshalb möchte ich eigentlich nicht von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, sondern davon ausgehen, dass wir es vielleicht sogar schaffen, dass im Moment ist ja auch die große Welttagung in Kunming in China, die jetzt stattfindet, dieser Tage, und gleichzeitig nächstes Jahr nochmal große Tagung dazu stattfindet. Und ein großes Ziel ist das sogenannte 30-30-Flächenziel. Das heißt, dass man bis 2030 30% der marinen und der terrestrischen Fläche unter Schutz stellen kann. Und zwar jedes Land, das sagen sie, wir haben gar nicht mehr 30%, wo wir unter Schutz stellen können. Das stimmt, viele Länder würden das schon gar nicht mehr schaffen. Aber das zielt auch auf Renaturierung, Restaurierung an. Und das ist ein ganz großer Punkt, wo dann auch mein Optimismus ansetzt. Wir sehen ja, wie manche Braunkohlereviere jetzt wieder sich zu Ökosystemen rückentwickeln. Das soll kein Greenwashing für die Kohleindustrie sein, ganz sicher nicht. Aber es zeigt, dass wir vielleicht was machen können. Oder nicht nur vielleicht, sondern dass wir was machen können über Renaturierung, Restaurierung. Und ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, wo gerade die reichen Länder vorangehen müssen.
Wir haben ja immer weniger Platz. Das heißt, diese, wenn wir nochmal bei den Zoonosen sind, die kommen ja durch den Kontakt mit den Wildtieren zustande. Wir breiten uns ja auch immer mehr aus. Das heißt, der Kontakt ist ja vorprogrammiert sozusagen, oder?
Genau. Ja, wir haben jetzt 7,8 Milliarden. Das wird schwierig. Die Weltbevölkerung wird noch weiter ansteigen. Und auch hier ist es klar, dass die Konflikte werden zunehmen.
Wie wird denn das Essen in der Zukunft aussehen? Was gibt es denn da von seitens der Biologen für Alternativen, wenn sie sagen, Abholzung der Regenwälder wegen Soja oder Palmöl oder sowas ist schwierig oder diese Massentierhaltung? Sollen wir dann alle Vegetarier werden, auf Plankton und Insekten umstellen oder gibt es da schon irgendwelche Alternativen, um so viele Leute satt zu bekommen?
Ich glaube jetzt nicht, dass man fordern kann, dass jeder Vegetarier oder Veganer wird, aber ich denke einfach einen bewussteren und sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln und auch die Tatsache, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Also man kann erstmal deutlich den Fleischkonsum reduzieren und dann darauf achten, dass das Fleisch, was man konsumiert, nachhaltig produziert ist, hoffentlich auch noch im Sinne des Tierwohls. Wir brauchen auch eine Landwirtschaft. In uns Deutschland ist eine Kulturland, haben wir Kulturland und unsere Umwelt ist durch Landwirtschaft geprägt. Aber wir brauchen eine gesündere, eine nachhaltigere Landschaft, eine Reform, die es ermöglicht, dass gleichzeitig auch noch Insekten überleben können, Wildblumen überleben können und daran gekoppelt auch Vögel, die sich von Insekten ernähren.
Also das ist das Plädoyer für dieses berühmte biologische Gleichgewicht. Also es spielt alles eine Rolle von den Insekten hier bis zu den Regenwäldern im Amazonas. Dadurch, dass der Mensch eingreift, wie den Monokulturen, was ist so da das Hauptproblem, dass dann sozusagen diese invasiven Arten kommen oder diese Generalisten sich verbreiten und dann alles in Schieflage gerät?
Genau, durch Störungen wird praktisch ein Ökosystem, kommt in Schieflage, wie Sie es gesagt haben, dahingehend, dass also dann nur noch wenige Arten überleben können und die dann meistens in großer Dichte, weil die sogenannten ökologischen Nischen frei geworden sind und die deshalb auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, aufeinander zu treffen, Infektionen auszutauschen und da sie anpassungsfähig sind, auch dann möglicherweise auf Nutztier, Haustier und Menschen treffen.
Aber jetzt gab es ja schon immer, dass irgendwelche Arten verschwunden sind und dass sich das Klima gewandelt hat oder sowas, wenn man jetzt über die Jahrmillionen der Planetenentwicklung sieht. Ist es dann nicht ein natürlicher Prozess?
Ja, dann, wenn Sie sich die ganzen Aussterbeereignisse, wenn wir jetzt richtig lange denken über Millionen und man trägt die Aussterbeereignisse auf, gab ja schon viele, schon mehrere vor den Dinosauriern, aber das Dinosaurier vor ca. 65 Millionen Jahren durch wahrscheinlich den Meteoriteneinschlag ist ja vielleicht eines der bekanntesten, dann stimmt es, da kam es zum Massenaussterben. Also in dem Fall von den Dinosauriern. Aber es hat noch nie eine Situation gegeben, wo eine einzige Art über das Leben, über die biotischen, über die abiotischen Verhältnisse auf der Erde so bestimmt und Einfluss genommen hat. Also eine einzige Art. Und wir sind inzwischen einfach in Anthropozän. Wir haben ein Erdzeitalter, was durch eine einzige Art den Menschen geprägt ist. Und die Aussterberate, die ganzen Kipppunkte, da gibt es sehr schöne Auswertungen von Röckström, einem schwedischen Wissenschaftler, der diese ganzen Kipppunkte mal alle zusammengetragen hat, mit Kollegen natürlich, war nicht alleine gemacht. Entwaldungsrate, Zunahme von CO2, dann unser Stickstoffhaushalt wird durcheinander gerüttelt durch die intensivste Landwirtschaft, Meeresverschmutzung. Gibt es unheimlich viele Kipppunkte, die wir erreicht haben und wir sehen, dass diese Kipppunkte alle seit dem letzten, mit Beginn der Industrialisierung jetzt so exponentiell, wirklich exponentiell zunehmen und nun ihren Schwellenwert erreicht haben. Und das ist das Anthropozän, in dem wir uns jetzt leider befinden, durch den Menschen verursacht.
Jetzt ist ja die größte Waffe, sagt man, des Menschen seine entwickelte Intelligenz. Das grenzt man ja immer davon mit den Tieren ab. Setzt er die ein bisschen zu wenig ein aktuell, wenn man jetzt mal auf die, nicht auf das Individuum, sondern auf die gesamte, auf die ganze Population sieht?
Ja, wie gesagt, ich bin Optimist. Also ich bin zuversichtlich, dass es jetzt viele Menschen gibt, die das miterkannt haben, dass wir Veränderungen brauchen. Sehen Sie jetzt einfach die Jugendbewegung Fridays for Future, eine sehr, sehr beeindruckende Bewegung, die hoffentlich auch noch weiter vorangeht und Menschen, vor allem Politiker, zum Nachdenken bringt. Und klar, jedes Individuum kann was tun, aber letztendlich brauchen wir auch politische Regulatorien, gerade jetzt beispielsweise, wenn wir Deutschland nehmen, innerhalb der EU handeln, könnten wir sehr, sehr viel bewirken, sodass ich hoffe, dass es genug schlaue Leute gibt, die das dann auch wirklich erkennen und umsetzen. Und dazu ja, tragen hoffentlich Wissenschaftler bei, indem sie ganz viel informieren.
Schon fast ein tolles Schlusswort, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die Massentierhaltung eingehen. Was ist denn da so die Problematik? Das ist ja dann keine Zoonose, weil das sind ja, ich sag mal, einheimische Arten. Aber da gibt es ja auch immer so diese Problematik, dass jetzt, oder auch bei Lachsfarmen oder sowas, dass die alle immer extrem mit Antibiotika gefüttert werden müssen oder Geflügel. Warum brauchen die denn immer so viele Antibiotika? Was ist dann der Grund dafür?
Ja, also wenn Sie Massentierhaltung nehmen, dann leben dort ja die Arten, Individuen einer Art in extremer Dichte auf engstem Raum. Das heißt, das Grundprinzip ist das Gleiche. Wenn dort jetzt eine Infektion reinkommt, beispielsweise in eine Geflügelmassentierhaltung oder in einen Schweinestall, dann werden ja in schnellster Zeit alle Artgenossen mit infiziert. Und um das zu verhindern, wird massiv Antibiotika zugefüttert. Und das ist ein Projekt, dem wir uns jetzt in Zukunft näher widmen werden, vor der Haustür auf der Schwäbischen Alb. Wir untersuchen, welche Auswirkungen Massentierhaltung, die Gülle, die dabei entsteht, über die Nahrungskette auf Antibiotikaresistenzbakterien hat. Weil man sieht, dass dann entlang der Nahrungskette, oder das ist unsere Arbeitshypothese, die Antibiotikaresistenz produzierenden Gene zunehmen. Und auch das ist praktisch ein menschgemachtes Problem. Wir haben ja zunehmend Antibiotikaresistenzen, mit denen wir im Krankenhaus beispielsweise zu kämpfen haben. Es gibt ja auch Prognosen, die sagen, irgendwann werden unsere Antibiotika überhaupt nicht mehr ausreichen. Und das ist eines der nächsten großen Probleme, die wir haben. Also auch hier ein Menschansatz. Aber Sie sagten vorher, Massentierhaltung an sich kann ja nicht eine Zoonose vorantreiben. Doch, ganz klar, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Massenschweinehaltung, eine Massengeflügelhaltung, dann können Sie dort Schweinegrippe oder Vogelgrippe reinbekommen. Und wenn die dann, indem sie sich in so einem Massenbestand massiv verändert hat, haben sie auch wieder Mutationen, Veränderungen. Und wenn die dann wiederum auf Wildtiere überspringt, weil Kontakt besteht, dann ist es durchaus ein Risiko, dass auch wieder was Neues entstehen kann.
Also der bewusste Umgang mit der Natur, im Prinzip das, was man schon immer predigt. Der Unterschied ist, dass Sie es jetzt wissenschaftlich belegen können. Also Sie sind nicht diese Romantiker, die von einer schönen Natur träumen, weil es Ihnen da besser gefällt, sondern Sie können ganz klar mit Ihrer Forschung aufweisen, was für Probleme auf die Menschheit zugekommen sind und auch noch zukommen werden.
Genau. Vielleicht noch einen kurzen ergänzenden Satz zu der Massentierhaltung. Die Infektionen werden dort ursprünglich oft von Wildtieren eingetragen und vermehren sich dann massiv in diesen Massenbeständen und können dann wieder möglicherweise nach außen dringen. Und das ist das Risiko.
Weil es extrem beschleunigt und weil es diese natürliche Unterbrechung oder so dann nicht gibt, wo vielleicht der eine oder andere stirbt und dann geht es sozusagen da zu Ende, sondern es ist wie so ein Dominoeffekt. Genau. Da flutscht dann komplett durch. Und natürlich, man hat die extreme Nähe zum Menschen dann noch dabei.
Genau. Also oft sind es dann Vögel beispielsweise, die Influenza-Viren in so einen Bestand eintragen können. Und dann kommt es dort zu Massenvermehrung, weil durch die hohe Dichte Mutationen und kann dann unter ganz seltenen, aber doch realistischen Bedingungen zu Mutationen kommen. Und dann haben wir eine neue Vogelgrippe oder eine neue Schweinegrippe.
Ist zu erwarten, dass was Neues auf uns zukommt, sicherlich. Aber Sie haben es schon am Anfang gesagt, Prognosen sind da ganz, ganz schwierig. Ne? Und vor allem, wie dann auch die Auswirkung ist, ist auch immer, haben Sie selber gesagt, von Covid waren Sie nicht überrascht, aber von den, wie es dann genau dazu gekommen ist.
Wie so schnell, genau. Aber das ist auch vor allem der Arbeitsbereich von Epidemiologen, die das dann vorhersagen, und Modellierer, die dann solche Modelle berechnen.
Okay, dann bedanke ich mich jetzt bei der Frau Professor Dr. Sommer von der Uni Ulm. Wir sollten alle pfleglich mit unserer Umwelt umgehen, und Biodiversität ist extrem wichtig. Wir haben viel über die Zoonosen gelernt, und wir hoffen, dass Ihre Forschung nicht umsonst verhallt, sondern dass jetzt natürlich sehr aufmerksam geworden aktuell die Politik auf Sie hört. Ich bedanke mich, dass Sie in der vergangenen Stunde unser Gast waren und Zeit für uns gehabt haben. Viel Erfolg für die weitere Forschung.
Herzlichen Dank, und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung. Free FM.